Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Ich bin Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Ich bin auch, weil ihr Wayne gehört habt, heute wieder alleine, aber dennoch im Thema Purpose drin. Und ich will gar nicht lange schnacken, sondern will euch gleich den Gast vorstellen, den wir jetzt hier in dieser Ausgabe haben. Und das ist ein sehr spezielles Thema, ein Thema, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Und ich glaube, es kann ein sehr, sehr tiefes Gespräch werden, was sicherlich auch für den einen oder anderen für euch da eine gewisse Tiefe haben wird und wo vielleicht der ein oder andere davon profitieren könnte. Also erstmal herzlich willkommen, lieber Dennis Gehlen.
Vielen, vielen Dank, Marco, für die Einladung und schön, dass ich heute hier sein darf.
Freut mich sehr. Wir kannten uns ja vorher gar nicht, sondern ich habe in LinkedIn ein Video von dir gesehen, wo du sehr, sehr offen darüber geredet hast, dass es deiner Firma TakeTV oder ein Teil deiner Firmen TakeTV wirtschaftlich nicht so gut geht und hast so ein bisschen erzählt, wie du mit dem Thema umgehst, wie du offen gegenüber der Belegschaft bist, wie du aber auch komischerweise offen im Netz bist. Also komischerweise streiche ich mal, komischerweise nur, weil es viele andere ja so nicht machen. Lass uns mal erstmal in den Urschleim gehen. Sag mal erstmal kurz, wo du herkommst und was du da überhaupt treibst, damit die Leute, die hier zuhören, ein Bild von dir haben.
Ja, ich versuche es mal hinzubekommen. Also Dennis Gehlen, 38 Jahre jung, wohne in Krefeld, bin hier auch geboren und leidenschaftlicher Gamer. Daher auch also die Passion und ich sage auch wirklich Hobby zum Beruf gemacht, denn ich bin vom Gamer zum Kommentieren und Moderieren von Spielen gekommen, damals bei Giga, die dann über Games berichtet haben. Und dann bei der ESL, dem größten Ligenbetreiber der Welt, durfte ich dann einige Jahre arbeiten, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, hauptsächlich mit damals aus dem Wohnzimmer Spiele kommentieren. Und daraus wurde dann irgendwann eine richtige Produktionsfirma, die jetzt Live-Events hauptsächlich ins Internet live überträgt, aber oft auch Events veranstaltet. Die Gamescom hat der eine oder die andere schon mal gehört. Da sind wir dann öfter auch mal und bauen dort Produktionen auf, machen dort Live-Events, bauen die Konzepte für coole Formate und strahlen die dann aus. Und das ist so das, was TakeTV jetzt schon seit langer, langer Zeit macht. Und es gibt diese Takes Bar in Krefeld nach wie vor, ist eine Gaming-Location, wo dann Events sind, wo die Leute dann auch tatsächlich mal ein Bierchen trinken gehen.
Mhm. Was hast denn du mal ursprünglich gelernt? Weil die, also hört sich so an, als ob du auch so ein Quereinsteiger bist in das Thema, oder?
Ja, absolut. Also das Einzige, was ich gelernt habe, wenn man das so sagen darf, war, dass ich ein Volontariat bei Giga gemacht habe als Redakteur. Und daraus dann aber eigentlich immer intrinsisch motiviert war, immer das zu machen, worauf ich Bock habe, die Möglichkeit gesehen habe, mein Hobby da irgendwie weiterzuführen. Habe ganz, ganz früh neben der Redaktionsarbeit angefangen, auf einmal Vermarktung zu machen und Formate zu entwickeln und die dann an Partner, die ich auf Messen der CeBIT zum Beispiel, auf der CeBIT habe ich, glaube ich, den ersten Partner angesprochen, einfach auf einer Bühne, wo ich eine Moderation gemacht habe und gesagt, hey, ich habe hier so ein Format, da war der Geschäftsführer. Der hat gesagt, ja klar. Finde ich richtig gut, können wir mal ausprobieren. Ich gebe dir jetzt, ich weiß nicht mehr, 10.000 Euro und mach mal was draus. Und ja, dann fing das so an und dann habe ich immer mehr Leute vollgequatscht.
Also ein kleiner Verkäufer, ne? Also ist ja die Geschichte, die viele eigentlich so im Digitalen auch haben. Jetzt in der Gaming-Industrie genauso wie im Marketing, da bist du ja auch ein bisschen verdattelt. Und das finde ich ja schon spannend irgendwie, dass die Leute das eben nicht gelernt haben. Also hast du studiert vorher? Nee, gar nicht.
Nee, habe ich nicht. Bin mit 19 dann schon, habe ich dieses Volontariat gemacht. Ich sage immer, Verkäufer habe ich bestimmt gelernt über meinen Vater. Denn wir hatten, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, einerseits immer eine Zoohandlung. Das heißt, ich durfte auch schon früh mitarbeiten. Andererseits waren wir immer auf Weihnachtsmärkten unterwegs und haben Krippenfiguren, Puppenmöbel und Zubehör immer verkauft und ich durfte wirklich schon als Sechsjähriger da stehen und habe dann, ich glaube mit 6, 7, 8, 9 habe ich da wirklich selber verkauft und habe dann irgendwann meine eigene kleine 2 Meter da in der Bude gehabt und war jedes Jahr so viele Tage, wie ich konnte, da mit drin. Ich glaube, da lernst du das, also fürs Leben, da hast du ja auch keine Berührungsängste mehr danach, ne? Da hast du ja mit allen Menschen auf der Erde gesprochen.
Ja, und wir haben ja schon ein Vorgespräch gehabt und wie gesagt, wir kannten uns nicht und ich bin sehr begeistert davon und sehr erstaunt in Teilen, positiv erstaunt, dass du so ein offenherziger Mensch bist und einfach auch so, einfach so deine Seele nach außen trägst. Das ist mir nicht völlig fremd, muss ich sagen, aber es ist halt nicht so verbreitet. Deswegen hattest du bei mir ja schon gleich alle Sympathiepunkte in der Tasche. Lass uns mal so, oder mach mal noch so ein bisschen, gib mal einen kleinen Umschlag noch, wie groß ihr seid, wie viele Mitarbeiter ihr jetzt habt bei TakeTV und wie viel Umsatz ihr vielleicht macht.
Ja, genau. Also wir sind jetzt mittlerweile knapp 50 Leute zum Verständnis, das Konstrukt. Also es liegt alles immer noch nach wie vor bei uns. Wir haben es irgendwie, in der Gaming-Branche ist es oft so, dass man irgendwann Investoren mit dabei hat. Wir haben es immer versucht, irgendwie selbst durchzuschlagen. Hab dann irgendwann weitere Dinge ausgegründet. Wir haben unsere Bars, die in den jeweiligen Locations sind, und haben versucht, das irgendwie alles sauber zu splitten, damit wir nicht ein großes Kiosk für alles sind und auch Verantwortlichkeiten aufteilen, und sind insgesamt ja so zwischen 90, 100 Leuten. Bei TechDV sind 50 Leute, fast alle ausschließlich Fulltime oder in der Ausbildung. Bei den Bars sind es auch Aushilfskräfte und so weiter, die dann in Teilzeit arbeiten. Und Umsatz haben wir, glaube ich, so irgendwas 6 Millionen oder so, würde ich jetzt sagen, mit allen Sachen zusammen. Ja, genau, so in dem Dreh.
Und bevor wir jetzt einfach in das Thema mal einsteigen, was, wie ich jetzt auf dich aufmerksam geworden bin, lass uns mal einfach mit dem Thema grundsätzlich Purpose anfangen, weil darum möchte ich mich ja so ein bisschen drehen. Was ist Purpose eigentlich für dich?
Gute Frage. Also einfach sie eigentlich auch gestellt ist. Ich habe es ja auch schon gesagt, so ein Stück weit, dass ich mein Hobby zum Beruf machen durfte. Und für mich war schon immer wichtig, etwas zu tun, woran ich glaube, woran ich Spaß habe, wo ich selber Leute auch motivieren kann und Leute, die durch meine Strahlkraft sehen, okay, das ist was Geiles, und selbst auch sich damit identifizieren wollen oder sich das mal anschauen und dann vielleicht auch selber Bock dafür entwickeln. Und ich möchte mich auch ebenso immer weiterentwickeln. Also ich bin jemand, der ungern auf der Stelle stehen bleibt und möchte immer wieder neue Erfahrungen machen. Ich komme schwierig mit dem immer gleichen Alltag klar. Und all das habe ich in dieser Branche gefunden, in der ich mich austoben darf, nämlich in der Gaming- und E-Sport-Welt, wie wir immer so schön sagen. Und glaube immer noch, dass wir in einem Markt sind, der sehr jung ist, in dem man verhältnismäßig oder eigentlich auch schon seit sehr, sehr langer Zeit, die Branche ist ja noch sehr jung, dabei bin. Also E-Sport ist, würde ich jetzt mal jünger als Gaming, und wir kommen sehr hart am Anfang aus dem E-Sport, mittlerweile auch mehr Gaming. Habe ich auch das Gefühl, dass der Purpose auch so ein Stück weit ist, dass wir auch eine Rolle in der Verantwortung haben, wo wir selber auch Dinge vorleben können und die Branche auch selber gestalten, zumindest jetzt für den deutschsprachigen Bereich. Und da habe ich das Gefühl, dass wir eine ganz kleine Rolle auch selber haben, in der wir Dinge hoffentlich positiv bewegen dürfen. Und ja, da sehe ich mich dann auch persönlich sehr und hoffe da halt irgendwie ein gutes Vorbild sein zu können. Ne? Und das gehört dann auch zu meinem Purpose irgendwie dazu.
Habt ihr das irgendwie oder du mal mit deinem Team zusammen irgendwie mal als Manifest geschrieben? Irgendwie, also wirklich mal Gedanken gemacht, das irgendwo niedergeschrieben? Weil man sagt ja oft, dass die Magie darin liegt, es einfach mal aufzuschreiben, ja, und nicht immer nur zu erzählen. War das mal so ein Prozess bei euch, der wirklich bewusst ablief?
Ja, spannender Punkt, denn wir hatten letztes Jahr eine Workation mit unserem Team und haben dann auch Workshops gemacht und haben auch über Purpose gesprochen. Wir haben das dort gemeinsam erarbeitet, wir haben es aber immer noch nicht in ein Konstrukt gegossen, damit wir es uns auch mal vor Augen halten können, regelmäßig oder wenn wir wollen, was ein bisschen ärgerlich ist. Du hast da vollkommen recht. Das ist ein Punkt, der, ja, wenn man das irgendwo reingießt und dann sich vor Augen halten kann, auch danach strebt und auch immer mal wieder vor Augen hält. Ne? Und das fehlt gerade noch so ein bisschen, ja.
Mhm. Naja, also ich meine, mir geht's ja genauso. Ich eier mich jetzt auch so oder näher mich diesem Thema Purpose irgendwie so an. Und es macht schon was mit einem selbst, wenn man sich damit beschäftigt. Das ist bei dir ja genauso. Und die Idealvorstellung, zumindest in bestimmten Stufen, ist ja, dass man selbst diesen Purpose lebt, den Mitarbeitern das vorliebt, ein Unternehmen aufbaut, was nach bestimmten Kriterien funktioniert, die deinem Ideal entsprechen. Und dann ist es ja auf deiner Ebene eigentlich relativ smooth, würde ich mal sagen. Das wird ja erst, ihr seid nun schon relativ viele. Und dann geht es ja schon darum, die verantwortlichen Stellen eben auch mit dem Purpose zu versorgen, weil die das ja multiplizieren für dich. Und ich glaube, darin liegt nur die Magie. Aber wem sagst du das? Also im laufenden Prozess das zu machen, ist unglaublich schwierig. Aber ich glaube auch für mich, dass das wichtig ist, um einfach so eine Basis zu haben für alles das, was wir jetzt ja gleich noch besprechen werden, weil jetzt kommen wir vielleicht mal in das Thema rein. Also ich habe dich gesehen im März, wie du ein LinkedIn-Video gemacht hast. Ich weiß nicht, auf welchen Plattformen du es noch ausgespielt hast. Ich habe es halt auf LinkedIn. Okay, ich habe es auf LinkedIn gesehen, wo du halt gesagt hast, dass es TechDV jetzt aktuell nicht so gut geht und die Gaming-Branche jetzt irgendwie ohne Ende Leute entlässt und Budgets zusammenstreicht. Und du hast so ein bisschen erläutert, wie du im Team damit umgehst, wie das Team das ja aufnimmt. Aber in erster Linie, wie du das aus deiner Perspektive siehst. Und das fand ich schon sehr, sehr beachtlich, damit so offen umzugehen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass es, glaube ich, nicht die Regel ist. Was hat dich denn dazu getrieben, das zu machen? Das ist ja schon ein Move.
Ja, also erstmal gab es diesen Moment, als wir haben sehr, sehr lange darüber gesprochen, was jetzt die nächsten Schritte in dem engsten Team, der Führungsebene, wie wir denn jetzt mit der Situation umgehen. Das ist ja kein Thematik, die von heute auf morgen passiert. Idealerweise hat man da sich schon ein bisschen länger Gedanken zu gemacht. Und das war etwas, wo wir uns länger, ich sag mal, beschäftigt und auch rumgeschlagen haben, weil es einfach eine unangenehme Situation ist, wenn man Entscheidungen treffen muss, die immer erstmal nicht gut für das Team ist letzten Endes. Und als es dann den Tag X gab und wir mit dem Team gesprochen haben, beziehungsweise ich mich dann vorne hingestellt habe und wir das ganze Team nach Krefeld eingeladen haben, wir haben ja, den einen und die andere, die auch dann irgendwie in Berlin oder in Hamburg oder ähnliches wohnen.
Das war zeitnah zu dem Video, was du denn veröffentlicht hast?
Ja, war eine Woche später. Ich wollte es eigentlich sogar noch in der gleichen Woche machen. Warum, komme ich dann auch nochmal gleich dazu. Habe ich dem Team da erstmal erzählt, wie die Situation aussieht, wie wir uns Gedanken gemacht haben, was unsere Entscheidungs- oder Beweggründe waren, warum wir jetzt, denn unsere Entscheidung war ja erstmal Gegenkündigung für Kurzarbeit. Mhm. Beides waren Themen, die lange auf dem Tisch lagen. Ich glaube, zwischenzeitlich war es für uns erstmal der logische Weg, irgendwie die Kündigung, weil wenn lange Zeit keine Auslastung ist, dann denkt man oft erstmal an Kündigung, bis wir dann doch nochmal das Thema Kurzarbeit für uns als Fokusthema aufgenommen haben und gesagt haben, naja, glauben wir denn daran, dass es besser sein kann in der Zukunft? Möglicherweise ja, aber lass uns doch wenigstens die Zeit nochmal geben. Und nachdem das alles erläutert war, gab es natürlich auch viele, viele Rückfragen aus dem Team heraus. Und eine war natürlich, auch verständlicherweise, was kommunizieren wir denn jetzt an Partner? Was ist denn, wenn ich als Projektleiterin, Leiter dann die Frage bekomme, ja, wie sieht das denn jetzt bei euch aus? Ne? Und kann ich dich überhaupt noch ansprechen oder wie ist die Situation? Und keine Ahnung, meistens sagen die Leute, also das ist selbst nach meinem Video gab es so Sachen wie, ah ja, die sind pleite. Also egal wie viel du erklärst, du hast in der Regel immer die Situation, dass Leute auf wunderbare Weise auf Gedanken kommen, die gar nicht so sein müssen oder oft auch gar nicht so sind. Dann habe ich darauf erwidert, dass ich mich dann schon irgendwie öffentlich platzieren würde und das den Druck so ein bisschen aus dem Team herausnehmen würde, respektive Leute auch darauf hinweisen können. Hey, schaut euch einfach das Video an, unser Geschäftsführer hat da selber mal ein Statement zugegeben. Ne? Wenn was ist, meldet euch gerne, weil ich bin einfach kein Fan von Flurfunk, davon gibt's immer schon sehr viel, überall. Und für mich war dann die Flucht nach vorne, glaube ich, immer die bessere, dass man offen damit umgeht. Ich bin auch so in der Branche, glaube ich, eher dafür bekannt, offen über Dinge zu sprechen, auch ein öffentliches Statement zu geben und auch Dinge direkt mal anzusprechen, auch wenn sie mal nicht gut sind für uns, aber auch bei anderen, logischerweise. Ne? Ja, und das war eigentlich der Hauptgrund.
Mhm. Aber wie hast du dir jetzt die Gedanken darüber gemacht, also gerade als du das verkündet hast? Also erstmal würde mich mal interessieren, wann hast du überhaupt realisiert, dass jetzt was passieren muss? Das ist ja mal so ein laufender Prozess, ist ja, ja. Also man hat sich so rausgehört, dass es vielleicht nicht ein Kunde war, der abgesprungen ist. Auch manchmal ist es ja bei Firmen so, dass die eine ein abhängiges Geschäftsverhältnis haben, ja, und dann der kündigt und dann alles wegbricht. Ich habe so ein bisschen rausgehört, hoffe ich zumindest, dass bei euch so eher kleinteiliger war, was genau weggebrochen ist. Und wann realisiert man dann, okay, jetzt muss ich wirklich mal hier auf die Bremse treten oder so?
Leider schon sehr früh. Also kurz zu unserem Business-Konstrukt so ein Stück weit. Wir sind sehr abhängig davon, also wir leben sehr vom Projektgeschäft. Bedeutet bei uns, Projekte sind oft einmalig. Die bereitet man vor, man setzt sie um, sie sind abgeschlossen, dann finden sie vielleicht nie wieder statt oder vielleicht erst in einem Jahr oder zwei. Bedeutet, wenn du viel Projektgeschäft hast, dann ist schön, dann macht das auch Spaß, dann ist das auch wirtschaftlich in Ordnung. Wenn es dann aber mal eine Phase gibt, und die gibt es bei uns übrigens immer, Anfang des Jahres in der Regel ist immer eine sehr ruhige Phase, dann tut das immer weh, aber in der Regel hast du Ende des Jahres Quartal 4, Ende Quartal 3 geht das dann so los. Da ist immer Rambazamba, da ist in der Regel immer viel los. Das heißt, du gleichst da auch vieles aus. Also unser Steuerberater hat mir schon vor 10 Jahren gesagt, Herr Gehlen, das sieht ja aber nicht gut aus. Ich sage, machen Sie sich keine Sorgen, das ist Ende des Jahres.
Alles das kommt schon.
Ja, das war immer, und er so, ja, wir müssen da, also normalerweise müssen wir jetzt wirklich dringend schon mal reden. Und dann am Ende sagt er, mein Gott, Herr Gehlen, da haben Sie aber nochmal richtig Umsatz gemacht. Ist ja Wahnsinn, ne? Und also muss man auch sagen, wir waren 12 Jahre durchgehend profitabel. Ne? Also wir haben kein Jahr seit Gründung gehabt, bis auf jetzt sozusagen, wo wir nicht profitabel waren und eher konservativ, sage ich mal, in der was das Wirtschaften angeht. Und letztes Jahr auf die Frage, wann habe ich es denn gemerkt? Also ich konnte schon im Sommer letzten Jahres merken, okay, der Markt bewegt sich jetzt schon mal in eine schwierige Richtung. Dennoch hatten wir aus meiner Sicht trotzdem im Verhältnis auch zu anderen Mitbewerbern einen sehr guten Job gemacht, sodass es bei uns noch gar nicht so stark aufgefallen ist. Mir war aber schon klar,
Also waren mehr so allgemeine Nachrichten, die du irgendwie wahrgenommen hast,
genau,
aus der Szene?
Auch aus unseren Mitbewerbern heraus. Der erste geht in Kurzarbeit, der andere kündigt die ersten Leute. Und du weißt, wie es ist. Wenn es dem ganzen Markt schlecht geht, dann zieht das alle auch ein Stück weit runter, egal wie gut du deinen Job machst. Und da war mir schon klar, okay, wir werden jetzt härter um Aufträge kämpfen. Es wird vielleicht auch weniger Budget da sein. Und das ist dann auch so Stück für Stück langsam eingetreten. Und wir kamen aber aus einem Jahr davor, das mega gut gelaufen ist, haben viele neue Leute eingestellt, auch in Vollzeit. Ich glaube, wir hatten Jahreswechsel, nicht nur gefühlt, ich glaube, wir haben 10, 11 neue Leute in Vollzeit eingestellt und nicht alles nur günstige Arbeitsstellen, für unsere Verhältnisse zumindest. Mhm. Und dann kommst du natürlich mit Schwung und sagst, jetzt geht's richtig rund, wir haben ja so viel zu tun, wir müssen, gut, dass wir die Leute haben. Und dann geht der Markt nach unten. Und das war dann so Mitte des Jahres erste Tendenzen und dann mit jedem weiteren Monat habe ich dann schon gemerkt, okay, das wird jetzt hier schwieriger und das wird deutlich schwieriger. Und Ende des Jahres war dann wieder ein bisschen was los, aber im Verhältnis zu dem, was wir davor das Jahr hatten, viel weniger, plus waren wir viel mehr Leute. Die Kombi aus beidem hat dann schon wirklich geschmerzt und spätestens Oktober, November war mir dann auch klar, okay, da müssen wir jetzt demnächst irgendwie uns ernsthaft Gedanken machen. Wir hatten schon die ersten Gespräche dazu geführt, wie ist es denn, wenn es so weitergeht? Und dann haben wir uns im Prinzip gefühlt wöchentlich darüber Gedanken gemacht, was ist denn wenn? Und gerade weil wir so projektdriven sind und immer mit diesen One-Offs, wie ich es immer gerne nenne, ist natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, dass man immer die Hoffnung hat, na, da kommt dann ja jetzt noch 1, 2 Dinge. Da, ne, das ist ja dann schon immer so gewesen. Und in der Vergangenheit war es natürlich auch so und es kamen ja auch noch Dinge, aber bei, weiß ich nicht, wenn du dann 300.000 Euro Kosten hast im Monat oder mehr, ne, oder 400.000, je nachdem, wo du da gerade stehst im Monat, dann reicht dann das eine Event für 50.000, macht dann auch nicht mehr den riesigen Unterschied, ne, oder wenn da mal eben was reinkommt. Das war natürlich zu Zeiten, wo du vielleicht 100.000 im Monat Ausgaben hast, was ganz anderes, hast du 50% der Kosten gedeckt, ne, und das ist natürlich Wahnsinn. Die Zeiten sind leider vorbei, ne, also das ist, ja genau, und ja, so von der zeitlichen Schiene war es dann ungefähr.
Mhm. Aber nun hast du ja, und ich meine, ich kenne es ja aus dem Eventbereich, wir sind ja auch Veranstalter, wir kennen so ein bisschen, also ein bisschen ein Gespür habe ich schon auch für deinen Bereich da, denke ich mal. Nun hast du ja, glaube ich, intrinsisch schon eine ganze Menge richtig gemacht. Und die Leute, die im Eventbereich arbeiten, sind sowieso sehr familiäre Typen, muss ich mal sagen. Also ist zumindest meine Erfahrung immer. Ich glaube, das spiegelt sich ja so ein bisschen wieder in dem, was du auch gesagt hast. Das heißt, ein paar Sachen an Hausaufgaben wirst du ja schon richtig gemacht haben in Sachen Purpose. Aber inwieweit ist jetzt diese Sache, dass du offen und ehrlich mit den Mitarbeitern umgehst? Also es ist ja mal wieder so Teufelchen und Engelchen auf der Schulter, ne? Sagst ihnen jetzt zu viel? Versetzt du deinen ganzen Mitarbeiterstab da in Panik? Sagst ihnen zu wenig? Ist es so ein bisschen, dass man sich auch selbst fühlt? Ja, ist so ein bisschen, ja. Mangelndes Vertrauen. Wie bist du da mit diesem Zwiespalt umgegangen? Weil der, also ich kenne ihn aus Corona und der war nicht so leicht aufzulösen. Wie bist du damit jetzt umgegangen?
Ja, schwierig an einem Punkt, glaube ich, zu erklären. Also ich glaube, was uns wichtig war, ich glaube, wenn man den Leuten hauruckmäßig Informationen gibt, kann das schnell zu Überforderung führen, weil man ja in seinem Alltag lebt und nicht unbedingt sich die ganze Zeit darüber Gedanken macht, wie geht's dem Unternehmen, kriege ich da nächsten Monat noch mein Gehalt? Was für uns wichtig war, dass wir schon sehr frühzeitig auch, wir haben wöchentliche Meetings, wo wir mal kurz ein Update geben in den Abteilungen. Und uns war dann auch wichtig, schon aus Unternehmenssicht regelmäßig mal kleine Impulse zu setzen, dass die Leute nicht völlig überrascht sind, was passiert denn hier gerade. Und klar merken Leute das auch irgendwann. Ich bin nicht so ausgelastet wie vorher. Ich weiß, also Leute saßen ja dann auch offensichtlich teilweise zu Hause gelangweilt rum, hatten keine festen Aufgaben und wir konnten ihnen ja jetzt auch nicht böse sein, weil wir hatten ja auch nicht die Aufträge, das ist ja unsere Verantwortung letzten Endes. Und wir wollten aber dann auch in der Kommunikation Step by Step schon darauf vorbereiten, dass wenn es nicht besser wird, dass die Leute nicht total überrascht sind und wir nicht mit der Tür ins Haus fallen. Und das ist natürlich immer ein feiner Grat. Du willst nicht schon im Oktober sagen, Vollkatastrophe. aber du möchtest trotzdem im Oktober schon sagen, ja, wir haben gerade was zu tun, aber ist trotzdem schwieriger Markt gerade. Und ui, links und rechts von uns haben unsere Mitbewerber Leute gekündigt. Das ist ja nicht so gut für uns alle im Markt, ne? Hoffentlich wird es bei denen auch bald wieder besser laufen, weil tatsächlich wünsche ich mir, dass auch bei unseren Mitbewerbern gut läuft, weil wenn es bei denen gut läuft, heißt es, dass da irgendwo auch mehr Geld liegt und im besten Fall, gut, dann muss man auch mal mit dem Mitbewerber competen und dann auch da mal ein Budget gewinnen, aber wenn es da ist, ist es schon mal besser, als wenn keiner da irgendwo Geld abholen kann. Und das war dann so der Weg, den wir dann Stück für Stück gehen wollten, um dann irgendwann, als dann die finale Entscheidung gar nicht mehr drumherum kam, dann offen mit dem Team darüber zu sprechen. Und es war auch klar, du hast es auch gemerkt und auch aus Stimmen des Teams gehört, die Leute waren jetzt auch nicht mehr überrascht komplett. Das war, glaube ich, wichtig. Es war so ein, ja, ein Prozess letzten Endes bis dahin. Und ich glaube, es ist nicht so Tesla-mäßig, ne, dass jetzt 12.500 Leute entlassen werden und dann gibt's dann ein schnelles Schreiben, so wie das beim Konzern halt so ist, ne? Und aus verschiedensten Gründen, um weiter zu wachsen, müssen wir erstmal Leute rausschmeißen und dann ist das Thema erledigt und du hast es gar nicht kommen sehen. Gehe ich jetzt mal von aus. Ne? Und, ja.
Wie verständnisvoll waren denn die Leute denn? Also natürlich ist es so ein bisschen familiär, aber wenn es so hart auf hart kommt, ist es ja schon noch eine andere Hausnummer. Und wenn du was von Kurzarbeitergeld sagst, ja, manche wissen aus unserem Bereich, im Veranstaltungsbereich, schon, was Kurzarbeitergeld ist, weil sie schon Erfahrungen in 2000 damit gemacht haben. Ja. Aber so, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß auch nicht mehr hundertprozentig, wie das alles ablief, weil ich es einfach auch gerne verdrängt habe. Ja. Jetzt holst du dieses Schreckgespenst wieder raus. Also dieser Zwiespalt zwischen, hey, eigentlich wird dir dein Steuerberater ja auch gesagt haben, ey, tritt auf die Bremse versus du machst jetzt so eine Zwischenlösung mit Kurzarbeitergeld und löst ja was aus bei den Mitarbeitern. Ja, wie bist du da zu einer Entscheidung gekommen? Also ja. Da gibt es ja gar kein richtig und gar kein falsch, aber jetzt nur deine individuelle Sicht.
Ja, also Kurzarbeiter-Thematik ist ja erstmal so, dass sie für den Mitarbeitenden gar nicht, also für den Mitarbeitenden oder fürs Unternehmen ist es nett, dass es Kurzarbeit gibt. Für den Mitarbeitenden ist es ein großer Einschnitt, nämlich man startet, glaube ich, mit 60%, was für uns tatsächlich, weil wir auch viele junge Leute haben, die Berufseinsteiger sind, die noch nicht große Gehälter haben, auch keine Option war, sondern wir haben direkt gesagt, wir übernehmen das auf 100%, sodass die Leute auch zumindest jetzt erstmal von ihrem Netto keine Einbußen in dem Moment haben. Und das war, glaube ich, gerade bei den Leuten, die jetzt irgendwie nach der Ausbildung irgendwie sofort weitergemacht haben, gar nicht anders möglich. Dann haben die Leute, also wenn dir 40% deines Gehalts fehlt, also kann ich mir bei vielen Leuten auch, die mehr verdienen, gar nicht vorstellen, wie sie dann im Alltag zurechtkommen heutzutage. Und das war der eine Punkt. Ich glaube, das hat viele Leute schon mal stark entlastet und auch erleichtert, weil man dann das Gefühl hatte, okay, selbst wenn ich nicht ausgelastet bin, ich bekomme erstmal mein Geld und kann meine Miete bezahlen und kann die gleichen Dinge planen, die ich vielleicht auch vorher geplant habe. Das ist das eine. Und das andere, auf deine Frage zurückzukommen, wie sind die Leute damit umgegangen? In dem Moment sehr gut. Ich muss sagen, ich war wirklich deutlich positiv überrascht. Leute hatten extrem viele Fragen, obwohl wir haben sehr viel erklärt, haben versucht, sehr viele Dinge den Leuten schon mitzugeben, damit das auch vorbereitet und organisiert wirkt und auch durchdacht. Ich glaube, das kam auch ganz gut an. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch viele individuelle Fragen. Wir wollten den Leuten auch den Raum und den Platz lassen, einmal das offen in der großen Runde zu stellen und im Nachgang dann auch in vielen kleinen Gesprächen. Und mit jeder beantworteten Frage hast du gemerkt, dass die Leute ein bisschen erleichterter waren, respektive mehr Verständnis dafür, wo wir gerade stehen und damit auch mit der Situation besser umgehen konnten. Weil, nochmal, keiner von diesen Menschen wird sich in der Regel darüber Gedanken gemacht haben, kommt nächsten Monat das Gehalt, ist Kurzarbeit jetzt hier nächsten Monat eine Option für mich? Kommt egal wie immer wie ein Hammer, ein Stück weit. Und da war ich dann schon, hab mich schon gefreut, dass wir das halbwegs gut moderiert haben, sage ich mal. In einer immer schwierigen Situation und ich glaube, perfekt gibt's eh nicht, gerade wenn man negative Dinge kommunizieren muss. Das macht ja für niemanden Spaß, hat mir gar keinen Spaß gemacht. Das war nochmal deutlich schwieriger als dieser LinkedIn-Post und dieses Video, was mir schon sehr schwer gefallen ist. Denn ich wollte das ja, ich habe das ja eine Woche später ungefähr live gesetzt. Posten wollte ich es eigentlich noch in der gleichen Woche, habe mich aber einfach davor gedrückt, weil ich da eigentlich weil es mir einfach sehr schwer gefallen ist, mich hier hinzu, also ich sitze an dem gleichen Platz hier und mich alleine hier irgendwo hinzusetzen und was in die Kamera zu sprechen, was mir wirklich was bedeutet für die Öffentlichkeit, aber im Sinne von, ich möchte das jetzt einerseits fürs Team, damit nicht jeder über die Leute redet und sagt, ja, was ist denn bei euch los und dies und das, weil ich kenne das ja auch aus anderen Unternehmen, ne, die da nicht so offen mit umgegangen sind und dann wird halt noch viel mehr getratscht. Also ich denke, es wird auch so getratscht, aber es ist dann nochmal ein anderes Level. Man weiß dann auch ungefähr, wo das Unternehmen steht, auch als Außenstehender, der vielleicht Mitbewerber oder in unserem Bereich arbeitet und weiß, wo wir gerade sind. Ne?
Jetzt könntest du oder hast du das eingeplant, dass die da ja vielleicht so ein Ruck irgendwie durch die Mannschaft gehen kann. Also ich weiß nicht, inwieweit ihr jetzt irgendwie Vertriebsschrauben drehen könnt bei euch. Ihr werdet ja auch einen Stamm an Leuten haben, die irgendwie mal in den letzten Jahren Kunden waren, die vielleicht ja doch nicht so angeschlagen sind, die man nochmal akquirieren könnte, Leute im Marketing. Hast du irgendwie diese Kraft, die in dem Team ja vielleicht auch, also so aus dieser Notlage entsteht ja vielleicht auch so eine Antireaktion, also so ein richtiger Kraftakt. Hast du probiert, das zu nutzen, irgendwie diese Magie, die in dem Team liegt?
Also muss das bei uns so ein bisschen unterscheiden. Wir haben ja ein sehr großes Produktionsteam. Das heißt Leute, die, ich sag jetzt mal letzten Endes, handwerklich arbeiten, die Kameras halten, die Tontechnik machen, die Bildmischer sind, ne, die Regie machen etc. pp. Das sind natürlich viele Leute, die in dem, was sie tun, einen fantastischen Job machen, um dann aber neue Kunden zu akquirieren, eigentlich zu weit vom Thema weg. Das heißt, du hast so dieses Kernteam, das daran arbeitet, eher Projektmanagement und Leute, die am Kunden näher dran sind, so irgendwie Business Development machen. Das sind natürlich bei uns nicht ganz so viele. Die waren aber und sind es nach wie vor sehr motiviert, um da Partner zu generieren. Wir haben halt schon immer sehr viel von Inbound gelebt. Also bedeutet wirklich, das spricht sich rum, Leute gehen aktiv auf uns zu, man hat ein gutes Netzwerk, man kennt sich. Und dadurch ist das eigentlich immer organisch gewachsen, Step by Step, nie zu schnell. Der Post hat tatsächlich was sehr Positives gehabt, dass sich nämlich danach sehr viele Leute gemeldet haben. Ne? Und das war mir dann klar, nachdem, glaube ich, die ersten zwei Kommentare oder so da drunter waren. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich habe...
Wie viele Kommentare waren es insgesamt? Habe ich gar nicht mehr verfolgt. Naja.
Ich weiß es aber auch nicht.
War schon hoch dreistellig, ne?
Ja, ich glaube auch. Es war schon einiges. Und was Kommunikation angeht, mir war schon dann sehr schnell klar, ach krass, der Post kommt ja hier positiv an. Das ist ja natürlich auch eine super PR letzten Endes. Ne? Da muss man ja auch mal so nüchtern sagen.
Was du aber nicht wusstest. Also ich meine, du gehst ja an so einen Post rein.
Hätte ich gewusst, wenn du mich gefragt hättest, glaubst du, wenn du so ein Video machst und du machst es halbwegs gut, dass das und authentisch und ehrlich, dass die Leute da positiv drauf anspringen und das gute PS, hätte ich sofort ja gesagt. Habe ich mir davor darüber Gedanken gemacht? Nee, weil ich nur diesen Gedanken hatte, oh, ich muss dieses Video machen, das fällt mir so schwer. Und ich war einfach nur froh, als es fertig war. Aber spätestens dann, nachdem die ersten positiven Kommentare waren, habe ich dann auch gemerkt, puh, okay, das könnte nochmal ein schönes Feedback vielleicht geben. Und das ist dann auch passiert. Viele Leute haben sich gemeldet und oft ging es aber nur darum, einfach mal zu bekunden, dass man das sieht, dass man, wenn man mal sprechen möchte, auch gerne sprechen kann. Der eine oder andere hat aber auch wirklich konkret gesagt, hey, ich habe hier die eine oder andere Kleinigkeit, ich habe jetzt nicht das große Ding so, aber wie sieht's da aus, und wir quatschen. Und ich bin mit so vielen Leuten direkt danach im Austausch gewesen, was natürlich auch erstmal gut für die eigene Seele war. Auf der anderen Seite, denn die erste kleinere Sache haben wir jetzt schon deswegen eingetütet, was fantastisch ist, und viele Dinge stehen im Raum und ich hoffe, dass die eine oder andere da vielleicht auch wirklich zu einem Abschluss kommt, worüber ich natürlich mich sehr freuen würde. Und andererseits, die positive Resonanz war für uns als Team hoffentlich dann auch für alle. Das habe ich im Team auch in dem Weekly danach gesagt. Hey, das Feedback, was wir hier bekommen haben, ist die Wertschätzung unserer Arbeit der Vergangenheit. Und das habt ihr alle hier ermöglicht, dass wir dieses Feedback bekommen. Denn das geht ja nur, indem wir einen guten Job machen, sonst würde sich ja niemand melden, respektive würden die Leute nicht so positiv da agieren letzten Endes. Und das war, glaube ich, so die wichtigste Message daraus. Und jetzt müssen wir schauen, was wir daraus vielleicht auch noch ziehen können.
Aber das Wichtigste ist ja, glaube ich, jetzt, und ich glaube, da sind so im Marketing auch einige Unternehmer, die jetzt hellhörig wären, ist ja die Beurteilung, wie geht's denn am Markt weiter? Ne? Und ich glaube, die Frage stellen wir uns ja alle. Ich glaube, die meisten merken, dass irgendwas nicht so richtig rund läuft, sondern das ganz schön ruppelt im Karton, auch wenn es vielleicht unter der Haube aktuell noch ist. Bei dir jetzt ist es rausgetreten. Ja. Aber wenn ich jetzt hier so im Gastro-Bereich mich umhöre und so, da ist richtig Bewegung drin, also negative Bewegung. Ja. Und auch für dich ist ja jetzt hast du die Entscheidung getroffen, auf Kurzarbeit zu gehen, aber du musst ja den Markt grundsätzlich beurteilen. Wie gehst du denn an das Thema ran? Ist das eine Bauchentscheidung in letzter Instanz? Oder so eine Hoffnung, dass noch irgendwie was passiert? Oder ich meine, die allgemeine Lage in der Welt, die ja zumindest also aus meiner Prognose dazu beigetragen hat, dass wir überhaupt in diesem Dilemma stecken. Also speziell Suezkanal und Ukraine-Krieg und die ganzen Energiepreise. Also ich sehe da jetzt nicht, dass sich das so in naher Zukunft ändert. Irgendwie, wie gehst du denn mit dem Thema um?
Ja, absolut. Also kann ich mich anschließen. Ich darf ja auch die regelmäßigen News immer wieder begleiten. Und wir nehmen ja hier gerade auf. Und ne, also Ukraine ist das eine, dann gibt es jetzt Israel und Iran. Also es wird es wird ja gerade nicht besser, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Also tendenziell muss man ja noch die Sorge haben, dass jetzt hier noch ein Nahostkonflikt dazu kommt. Ich hoffe nicht. Aber ja, die Unruhe in der Welt ist schon ziemlich groß geworden. Also auch für uns, vor allen Dingen für den Westen jetzt in Europa, sehr viel besser greifbar als noch früher. Und ich glaube auch, dass das da natürlich einen großen Einfluss hatte. Und wir kommen noch aus Corona, ne? Also nach Corona ging es dann mit dem Ukraine-Krieg direkt weiter. Und Corona hat uns schon sehr weh getan. Die Frage, wie gehe ich damit um, ist ein Bauchgefühl. Also ich bin so viel in Gesprächen für potenzielle Projekte und schaue mir momentan so genau an, wie noch nie, also so sehr im Detail, was sind wie realistisch für uns zukünftige Projekte, wie hoch sind unsere Chancen und versuche halt natürlich, also da bin ich jetzt gerade unser größter Vertriebler, bin ich in der Regel sowieso, das ist so bei uns das vom Konstrukt her schon so, ich habe viel Inbound, aber durch meine relativ regelmäßige Kommunikation, die ich nach außen trage oder auch eben dadurch, dass ich viel unterwegs bin, der eine oder andere mich kennt, wir einen eigenen Podcast haben, also viele Leute uns halt kennen, bin ich halt da eben auch viel im Vertrieb, würde ich jetzt mal so sagen. Versuche ich gerade anhand der ganzen Gespräche auszuloten, wie realistisch ist es denn, dass wir weitere Projekte bekommen und habe mir mal so ein Zeitlimit gesetzt. Also Kurzarbeit geht ja grundsätzlich abseits von Corona erstmal 12 Monate maximal. Die würde ich ungern ausschöpfen, da bin ich ganz ehrlich. Für mich ist das jetzt keine Option, das einfach nur auszusitzen und zu sagen, naja, mal gucken. Also ich meine, die Kosten sind ja trotzdem da. Wir gehen immer noch auf 100% plus, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber du hast immer noch die Sozialabgaben, die gehen immer noch auf deine, wie sagen wir hier im Volksmund, auf deinen Nacken. Und das bedeutet, dass selbst wenn die 60% übernommen werden, immer noch die, ich sag mal, 20%, die da Nebenkosten sind, auch nochmal bei mir liegen, plus die 40%, die wir auch übernehmen. Und dann muss man auch dazu sagen, das heißt ja nur dann, wenn die Leute nicht arbeiten. Das heißt, wir verdienen dann auch nichts durch die Mitarbeitenden, die dann nichts tun. Hoffe ich, dass wir so Richtung August eine Entscheidung treffen können, wie es weitergeht. Dass wir da wissen, hey, liebes Team, ne, wir haben jetzt diese Aufträge und das ist super und damit können wir planen. Respektive im schlimmsten Fall wir wirklich vielleicht verkleinern müssen und sagen müssen, naja, vielleicht müssen wirklich ein paar Leute gehen. Wir sehen nicht, wie das im Dezember, Januar, Februar besser werden kann. Es gibt immer diesen kleinen Peak im Oktober, November, Dezember da. Aber der reicht dann nicht aus, um Januar, Februar, März, April, katastrophale Monate ganz oft, auszugleichen. Genau, so ist jetzt gerade die Herangehensweise. Also Bauchgefühl ein bisschen, weil du natürlich oft noch nicht die Vertragsunterschrift auf Dingen hast. Ich führe gerade ein, zwei wirklich spannende Gespräche schon seit langer Zeit und ich hoffe, dass die mündlich laufen, die glaube ich schon seit langer Zeit ganz gut, aber schriftlich ist da noch gar nichts. Ne? Und solange das nicht ist, auch da die Erfahrung haben wir schon machen dürfen, bringt das hier nichts. Ne?
Jetzt lass uns mal erstmal zu deiner Person kommen, bevor wir dann im Umgang zu den Mitarbeitern kommen. Nun ist ja das, was du da jetzt alles erzählst, hört sich für den einen oder anderen total sachlich an. Ne? Also, oh ja, der macht jetzt Kurzarbeit irgendwie und da geht's jetzt irgendwie mal schlecht. Aus Corona-Zeiten kann ich mich erinnern, dass einem das persönlich auch sehr schlecht geht, weil einen das wirklich mitnimmt. Und da hängen ja auch ein paar rechtliche Folgen dran. Also, wenn du wirklich irgendwie in eine Schieflage kommst, wie gehst denn du persönlich als Mensch damit um? Weil da sind ja... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du da völlig entspannt da sitzt. Also jetzt auch aus der Distanz hört sich für mich so entspannt an. Nun habe ich es in Corona selbst mal erlebt und da hat es mir schon die Kehle zugezogen. Und damit umzugehen, ist ja gar nicht so leicht, um nicht am Ende des Tages in einem Burnout oder so zu schlittern. Wie gehst du denn persönlich damit um?
Ja, absolut. Also sollte sich das so entspannt anhören, dann bin ich ja anscheinend sehr gut darin, das ordentlich zu kommunizieren. Nein, aber tatsächlich.
Ja, entspannt, weil die Leute, natürlich wie deine Mitarbeiter, die haben ja die Perspektive gar nicht. Aber unter uns beiden Selbstständigen jetzt hier, ja.
Ja, total. Also es ist einfach scheiße, ne? Das kann man einfach genauso sagen, wie es ist. Es macht gar keinen Spaß, denn am Ende des Tages hast du die Verantwortung für die Leute. Und wenn man so groß geworden ist, dass man eben verantwortungsbewusst handeln möchte und das auch so irgendwie eingetrichtert bekommen hat von zu Hause und irgendwie in jungen Jahren, dann ist das ein Thema, das geht dir jeden Tag durch den Kopf. Also es gibt keinen Tag, leider Gottes, wo ich nicht darüber nachdenke und wo ich nicht merke, dass mich das natürlich belastet. Das haben wir jetzt vor 2 Wochen dann die freie Trauung gehabt mit meiner Frau. Wir hatten Standesamt schon im Januar, Ende Januar gehabt. Jetzt waren wir ganz kurz, eine gute Woche waren wir in unseren, in Anführungszeichen, Flitterwochen. Erst hatten wir keine geplant, wegen der Arbeitsthematik. Dann habe ich mir gesagt, das kann ich der Frau nicht antun, denn ich habe ja auch noch andere Verantwortungen. Und haben uns, also sie war trotzdem aber total unterstützend. Sie hat gesagt, nee, komm, wir können das dann auch absagen. Aber ne, ich wusste trotzdem, dass sie das nicht gut ist und das auch nicht im Sinne unserer Ehe und in unserer Zukunft. Und ja, das ist immer so ein Balanceakt. Ne? Und dann sind wir jetzt kurz weggeflogen, einfach nur Sonne nichts tun, war so der Plan. Aber natürlich, jeden Tag gehen mir diese Dinge trotzdem durch den Kopf.
Nichts tun, das war gut.
Ja, ne, und du kommst, also so richtig, richtig abschalten kannst du nicht. Und jetzt bin ich irgendwie wieder zurück und muss wieder in den Alltag kommen. Ich bin irgendwie letzte Woche Donnerstag gelandet in Frankfurt, morgens um 10 und bin direkt von dort nach Berlin zu den nächsten Terminen. Donnerstag, Freitag, bin dann Freitag nach Köln. Also sie ist dann nach Hause alleine mit 2 Koffern, ich mit meinem kleinen Handgepäckkoffer weiter. Bin dann irgendwie Samstag in der Nacht, bin ich dann wieder zurück und da war dann ich zu Hause und war so fertig. Klar, irgendwie ist das Urlaub gewesen, aber irgendwie war es auch kein Urlaub. Mhm. Ich kann nur sagen, es ist... ist etwas, was du hast den ganzen Druck, du siehst die finanzielle Situation, ne? du siehst ja, du hast dein Konto, du weißt genau, wie es aussieht und es wird immer weniger. Das ist kein Erfolgserlebnis, ne? Das ist das Gegenteil davon und das zieht einen natürlich noch mehr runter. Und ich merke das jetzt, ich habe dir das kurz im Vorgespräch gesagt, dass ich noch irgendwie ziemlich müde bin. Und die Frage, die ich mir aber auch offen stelle, ist gerade, ist mir das einfach gerade ein bisschen viel und habe ich gerade deswegen nicht die Energie, die ich sonst habe, ne? Und bin sonst eigentlich ein sehr energetischer Mensch. Und merke aber, dass ich schon ein bisschen Antriebslosigkeit teilweise habe. Und mich, also das habe ich oft nach dem Urlaub. Also ich mache nicht so oft Urlaub, aber wenn ich aus dem Urlaub komme, frage ich mich da ganz oft, bin ich jetzt hier überhaupt wieder richtig mit dem ganzen Arbeiten? Das geht dann eigentlich immer wieder ziemlich schnell. Aber jetzt klar, wenn die Situation auch noch sehr anstrengend ist, man kommt in eine anstrengende Situation zurück, ist das natürlich doppelt belastend. Und dann ist natürlich den Antrieb zu finden nochmal deutlich schwieriger. Und das ist jetzt gerade ein Kampf. Ich bin kein Fan davon, dann zu sagen, na gut, dann gebe ich jetzt den Kampf auf. Also ganz im Gegenteil. Meistens entsteht daraus noch mehr Energie. Mhm. Aber es ist ein Kampf, mit dem man sich selbst irgendwie auseinandersetzen muss und für sich einen Weg finden muss, damit so gesund wie möglich umgehen zu können. Gesund sein kann das nie, glaube ich. Ne? Ich glaube, das ist immer ungesund. Aber durch die Verantwortung und allem, was dazugehört, muss ich jetzt einen Weg finden und mit einem tollen Team dahinter. Ne? Aber auch da gibt es natürlich genügend Herausforderungen jetzt. Ne? Also nicht alles läuft ja auch gut. Und gerade wenn es schlecht läuft, merkt man ja auch da, wo es nicht gut läuft, doppelt so stark. Ne? Das ist ja auch ganz normal. Und für mich ist es jetzt wirklich eine wichtige Phase, um auch mit mir im Reinen zu bleiben und einen guten Weg zu finden, da durchzukommen. Aber es ist nicht so einfach. Also das kann ich ganz offen sagen und glaube schon, dass ich einen starken Willen, Charakter und mentale Stärke habe. Aber dadurch, dass wir jetzt auch irgendwie schon ein halbes Jahr irgendwie schlittern und ich mir das jeden Monat anschauen muss und trotzdem alle anderen Sorgen auch noch irgendwie handeln muss von allen anderen Mitarbeitenden, ne, und allem, was dazugehört.
Dann auch noch heiraten in der Phase.
Genau, dann auch noch
heiraten. Naja, das war, könnt ihr auch irgendwann nochmal nachholen.
Ja, definitiv. Man sagt das ja mal oft, ja, wir machen das später nochmal irgendwie, aber das ist für mich etwas, wo ich dann schon hoffe, dass wir, also einerseits nochmal richtige Flitterwochen, ich denke, das ist das Einfachere, das hinzubekommen, aber ich meine, die Hochzeit war schön, das muss ich auch dazu sagen, weil alles hat alles sehr, sehr gut funktioniert, aber klar, in der Phase, wo ich kopftechnisch irgendwie nicht so richtig, das sage ich, also ich habe vor Ort war alles super, ich weiß nicht, wie du, ob du das so kennst, aber wenn man den Kopf natürlich irgendwie bei anderen Themen auch noch hat, dann lässt man sich auf das, was dann vor einem liegt, was vielleicht nicht das ist, was einem gerade negativ bewegt, erst viel später ein. Also auf der Hochzeit war alles fantastisch, ich habe mich sehr gefreut, es war ein toller Abend mit allem drumherum, aber davor fiel es mir schon sehr schwer, mich auf die Vorbereitung einzulassen und wir organisieren das jetzt alles, ging schon nicht so leicht von der Hand, sich dann darum zu kümmern und Geld war immer wieder ein Thema, ne? Also zumindest für mich persönlich und auch teilweise mit meiner Frau. Ich sage, jetzt geben wir so viel Geld aus und irgendwie auf der anderen Seite hat man jetzt bin ich 38 und habe wirklich auch schon, war immer fleißig, aber hab ich ne, habe schon erzählt mit dem Weihnachtsmarkt und ich habe alles gemacht, was man machen konnte zum Arbeiten, ob Zeitung austragen, irgendwie in einer Weinkellerei Sachen schleppen als 13-Jähriger und dann irgendwie mit 19 dann seitdem Vollzeit gearbeitet und Vollzeit bei mir hieß auch schon immer irgendwie 60, 70, 80, 100 Stunden und dann kann man sich irgendwie sich nicht auf die Hochzeit konzentrieren und das genießen. Das war für mich schon sehr nicht so ein schöner Moment.
Bestimmt, ja? Naja, das ist bestimmt belastend.
Ja.
Bleibt denn dabei, wenn wir im Thema Purpose sind, dann ist das jetzt deine Perspektive. Die Mitarbeiter haben ja eine eigene Perspektive. Bleibt denn da noch Kraft irgendwie oder hast du irgendwie was geplant mit deinen Mitarbeitern, die jetzt vielleicht ein bisschen fester im Sattel sind, dass man denen irgendwelche Hilfe zuteil werden lässt, irgendwie, indem man ja irgendwelche Anleitungen gibt, wie man sich mit dem Arbeitsamt verhält oder whatever, weil der eine oder andere wird das ja auch zum Anlass nehmen, sich vielleicht neu zu orientieren. Also da hört sich jetzt immer so hyper familiär an, nein, aber es wird zwangsläufig ja dazu kommen, dass der eine oder andere sich nach was Neuem umschaut. Ja. Und da eine Hilfe zu geben, wäre ja auch eine Option von Idealpurpose. Ja. Wobei ich dann immer auch sage, okay, wo willst du jetzt neben dem, was du gerade gesagt hast, noch die Kraft hernehmen, um da zu unterstützen? Macht ihr da irgendwas? Probiert ihr irgendwas? Oder
also ich,
seid ihr einfach nur mit eurer Herz und Seele da und habt ein offenes Ohr?
Nee, also ich glaube, das ist immer schwierig. Also ich glaube, da wo man gerne helfen möchte, ist gerade bei Leuten, die noch jung sind und Auszubildende beispielsweise sind, wo dann auch die Perspektive nicht so einfach ist, ne, dass man den Leuten dort schon irgendwie Anleitung gibt und auch Support, sich unbedingt umzuschauen und vielleicht auch mit anderen Unternehmen zu sprechen, dass man da versucht, unterstützend zu sein, so gut es geht. Ne? Und ich glaube, wenn jetzt irgendwie ein 35-, 40-Jährige da, ich glaube, der muss ich jetzt nicht mehr die gleiche Unterstützung geben wie einem 20-Jährigen, sage ich jetzt mal. Ne? Und da habe ich dann irgendwann doch, ich sag mal, vielleicht schon ein Stück weit eine Erwartungshaltung, dass meine Verantwortung irgendwann auch ein Ende hat bei älteren Leuten. Was nicht heißt, dass man nicht trotzdem Ansprechpartner sein kann, dass man für Frage, Antwort natürlich da ist. Aber nicht, dass man jetzt vielleicht noch proaktiv sagt, hey, du solltest dich wirklich umschauen. Und wenn du irgendwo Fragen hast oder ne, hier sind vielleicht nochmal Überlegungen und das Arbeitsamt, dass man das dann da vielleicht dann nicht mehr tun muss bei jemandem, der schon irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung vielleicht hat oder 10 oder 15. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist schon der große Unterschied. Ja, und die Leute nicht alleine lassen mit den Dingen, ne? Und auch aktiv die Leute immer mal wieder fragen, wie es denn gerade aussieht. Auch vielleicht mal in Einzelgespräche gehen, ne? Und auch das ist etwas, ich glaube, der Personalaufwand ist jetzt halt eben trotz weniger Arbeit noch höher. Ne? Das ist ja die Realität. Das darf man auch nicht vergessen. Die Leute, die gerade die Verantwortung haben, dass irgendwie der Laden läuft, sind auch die Leute, die jetzt noch mehr Zeit und noch mehr Verantwortung in Personalwesen stecken müssen. Das ist halt doppelt belastend, nicht nur für mich, sondern auch für das Team, das die Verantwortung, ich sag mal, in Stücken natürlich auch mit mir teilt und teilen möchte auch wenn sie nicht der Unternehmer sind, aber sich da sehr identifizieren und mir natürlich damit auch den Rücken decken oder auch ein bisschen Luft zum Atmen geben, worüber ich natürlich total dankbar bin, weil alles alleine zu handeln ist ja einfach nicht möglich. Ne?
Wie oft hast du darüber nachgedacht, alles hinzuschmeißen und dich wieder in eine Festanstellung zu begeben?
Ich würde mich nie wieder festanstellen, da bin ich mir relativ sicher. Warum? Aber auch nur aus einem Grund. Ich glaube, fangen wir erstmal an mit der Frage, dass ich die beantworte. Es gibt immer mal den Moment, nicht den ernsthaften, wo ich sage, ich bin jetzt wirklich kurz davor, ernsthaft hier das zu tun. Da ist mein Verantwortungsbewusstsein, glaube ich, viel zu groß und dieses, ich habe hier etwas, wo ich Sorge tragen muss, dass das funktioniert. Und dass die Menschen irgendwie nach Hause gehen und ihr Geld bekommen und idealerweise sogar noch Spaß am Job haben. Auch das ist für mich eine Verantwortung, also der wir immer nachgehen wollen. Und dennoch gibt es natürlich die Momente, wenn es gerade nicht gut läuft oder manchmal auch wenn es gut läuft, aber der Stress viel zu hoch ist, wo ich mir die Frage stelle, muss ich mir diesen ganzen Stress geben? Denn mit dem Unternehmertum hat man natürlich auch, man denkt ja immer, dieser Klassiker höre ich immer mal wieder von Freunden oder Bekannten, naja, du kannst ja machen, was du willst, ungefähr. Das ist genau das Gegenteil ist der Fall. Ne? Du kannst so wenig tun wie noch nie zuvor, denn du arbeitest immer viel mehr als alle anderen und du bist an vielen Terminen gebunden, und dann, weil du halt eben möchtest, dass es läuft und Dinge einfach ausfallen lassen, ist halt immer schwierig. Ne? Also das mache ich immer dann nur dann, wenn ich mal die Zeit wirklich für mich brauche. Ja, also ich komme ja aus dem Livestreaming ursprünglich. Ich habe ja Spiele kommentiert, online live gestreamt, war auch da einer der ersten überhaupt, die das getan haben. Weltweit, würde ich sogar sagen. War damals noch was super Besonderes und hat damals auch extrem viele Zuschauer. Und Zuschauende da schon. Damals konnte man noch gar nicht so viel Geld damit verdienen wie heute. Und ich habe hier ein komplettes Streaming-Setup. Der einzige Gedanke, der mir immer mal wieder durch den Kopf geht, ist, wenn mir alles zu bunt wird, dann streame ich einfach wieder live und mache einfach mein Ding und werde wahrscheinlich genauso viel verdienen oder mehr.
Lebst von Twitch-Einnahmen.
So ungefähr und mach noch ein bisschen, quatsch noch ein bisschen drumherum, gehe auf ein paar Veranstaltungen. Das ist für mich immer so mein Backup-Plan, der hoffentlich niemals zustande kommen muss, dass ich gezwungen werde, das zu tun. Freiwillig würde ich das jetzt nicht unbedingt tun, aber ich glaube, das ist immer mein Backup-Plan, wenn alle Stricke reißen. Ist so in meinem Kopf, wieso ich dann nicht mehr in eine Festanstellung gehe, weil ich glaube, dann suche ich mir einen neuen Purpose, wie ich dann irgendwie Inhalte schaffe, die relevant sind, die mir Spaß machen, die, wo ich dann aber nicht mehr den Druck habe, aber du kennst das vielleicht selbst, dann macht man das vielleicht und dann entwickelt sich daraus wieder irgendwas, was mehr ist als.
Also eigentlich geht's immer weiter, das ist auch meine Erfahrung, ist vielleicht auch die Quintessenz aus dem Podcast hier, dass es eigentlich darum geht, nie den Kopf in den Sand zu stecken, sondern sich der Situation zu stellen. Ich glaube, gute Unternehmer oder die schon lange dabei sind oder vielleicht auch intrinsisch motiviert, ich weiß gar nicht, wo man das hernehmen kann. In den Büchern, die ich hier hinter mir habe, steht es in jedem Fall nicht so drin. Ich glaube, so ein guter Unternehmer ist eben auch ein Kämpfer. Und am Ende des Tages ist er vielleicht aber auch ein Kämpfer für sich. Also ich glaube, ein Punkt Egoismus habe ich auch unter Corona gelernt, gehört da einfach dazu, einfach zu sagen, okay, wenn alle Stricke reißen, dann bin ich mir selbst am nächsten. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns gar nicht. Ich glaube, wir haben ja auch mal alleine angefangen. Ja. Und bei mir ist es zumindest so, ich weiß noch genau, dass ich, als ich alleine gearbeitet habe, am meisten Kohle verdient habe. Und erst mit den Mitarbeitern wurde es weniger und wurde mehr Verantwortung und so. Also vom Purpose her hat es da am meisten Spaß gemacht. Und am Ende denke ich mir immer, okay, wenn ich eine Reißleine ziehe, bleib ich halt alleine da irgendwie. Und dann ist okay, dann mache ich halt so wieder, wie ich angefangen habe. Und das ist auch das, wo ich dann sage, na gut, Anstellung würde ich auch nicht machen, weil es ist ja, ich glaube, auch bei dir, wenn du jetzt ein Rumpfteam hättest von ein paar Leuten, wo du ein paar Projekte machen kannst, dann funktioniert es ja plötzlich wieder, weil ja ein Basisumsatz immer noch da ist bei euch. Ist ja nicht alles 100%.
Ja, absolut nicht. Spannender Punkt bezwecks der eigenen Einnahmen, die man hat. Ich glaube, es gibt halt so drei Ebenen. Man fängt an, selbstständig zu sein. Der Anfang ist oft sehr hart, je nachdem, manchmal kann man auch Glück haben, aber oft ist der Anfang erstmal hart, man grindet richtig rein und irgendwann kommt man an einen Punkt, oh, jetzt läuft's sogar ganz gut und was mache ich jetzt daraus? Ich werde größer, ich hole Leute mit ins Team, reinvestiere, um zu wachsen in der Regel und dann gibt's den Punkt, wo man, also ich habe mein Gehalt jetzt seit Jahren nicht erhöht, also weiß ich gar nicht mehr, 3-4 Jahre, tatsächlich haben wir da in unserer Workation drüber gesprochen und Leute haben dann auch gefragt, wie mein Gehalt aussieht. Und dann war das ein großes Thema, weil auch unser Tagesgeschäftsleiter, der wurde auch gefragt und er wollte das dann nicht sagen. Und wir haben da lange drüber diskutiert dann und den Leuten war das dann anscheinend auch wichtig. Und mir war das eigentlich egal. Manchmal bin ich vielleicht auch zu offen, aber ich hab gesagt, mir ist das, ich kann das auch sagen, mir macht das nichts. Und dann habe ich dann auch irgendwann gesagt, dann hat mir mein Tagesgeschäftsleiter gesagt, Dennis, nee, du verdienst weniger. Und ich dachte, ach so, wusste ich gar nicht. Ne? Und also, ich wusste mein eigenes Gehalt, ich gucke nie auf meinen Lohnzettel drauf. Ich brauche immer so viel, dass ich darüber die Runden komme. Und wenn es mehr ist, wenn mehr reinkommt, bin ich happy. Und wenn nicht mehr reinkommt, bin ich auch happy, solange es läuft. Aber, um auf den Punkt zurückzukommen, dann hat man irgendwann das Team. Und der große Punkt ist ja auch als Unternehmer und die Herausforderung, und genau in der stecke ich auch, habe ich das Gefühl gerade, entweder verdient man dann nicht mehr Geld als vorher oder gleich viel, wie in dem Zeitraum, wo man vielleicht alles selber macht oder nur ein ganz kleines Team hat. Oder es gibt den Sprung Richtung, also nochmal größeres Unternehmertum, wo man wirklich dann partizipiert an Geldern, die andere, die man so empowert hat, für dich erwirtschaften, dass du dann halt eben deutlich mehr verdienen kannst, als wenn du einfach nur dein eigenes Ding machst. Und der Step ist schon sehr, sehr schwieriger, aber auch natürlich ein sehr spannender, weil man dann auch, ich sag mal, Passivgeld einnehmen kann. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich mir eigentlich, jetzt haben wir 2024, Ende 22 war das, was für mich so die nächste Herausforderung war, zu schaffen, eigene Unternehmen aufzubauen mit tollen Leuten darin, die völlig frei entscheiden können, was sie tun. Und ich bin nur der Empowerer und versuche mit dem Netzwerk, mit der Erfahrung und mit meiner Energie das zu unterstützen. Aber da ist jemand Neues im Boot, dem wir die Möglichkeit geben, dass der sein eigener Chef ist und wir was gemeinsam aufbauen, aber wir eigentlich nur von der Seite da drauf schaue und gar nicht mehr mitlenke, sondern irgendwie unterstützend und dabei bin. Und das fängt, also da in dem Zeitpunkt haben wir auch Ende 22, Anfang 23 viel investiert, um Neugründungen zu schaffen. Und Die eine andere läuft da jetzt auch gerade erst frisch an, also richtig ausgeründet jetzt an Ende letzten Jahres. Und das läuft ganz gut an, aber bis davon irgendwann mal ein Penny bei mir landet, das dauert dann auch nochmal vielleicht 2 Jahre oder so. Genau, und ich glaube, da ist halt immer die Frage, was man persönlich möchte. Möchte man sein eigener Chef sein und gutes Geld verdienen und nicht so viel Stress haben und man selbst kann entscheiden? Oder baut man sich ein Team, macht auch Sachen, die man sonst alleine nicht schaffen würde, möglicherweise, ne? Und das hat ja auch was mit Purpose vielleicht dann auch zu tun, und gestaltet etwas, was Besonderes ist und verdient nicht mehr Geld. Oder man kommt an den Punkt, wo man noch deutlich mehr Geld verdienen kann. Aber auch da geht es auch gar nicht so sehr ums Geld, sondern man baut was für langfristig auf. Ne? Das macht mir ja immer Spaß. Mir macht es ja Spaß zu sehen, dass das kleine Pflänzchen wächst und auch klar sicherlich auch Früchte trägt, aber dass das von alleine dann auch funktioniert. Und das ist etwas, was nicht so einfach ist, glaube ich, hinzubekommen.
Die Herausforderung, ne? Das ist so das, was uns ja auch treibt im Endeffekt. Du, ich fand's super und ich muss dir nochmal herzlich dafür danken, dass du auch hier in dem Podcast so offen gewesen bist. Ich glaube am Ende des Tages, dass vielen Menschen genau das in der Situation auch helfen wird, weil ich glaube, wir beide haben auch, oder viele andere da draußen vielleicht auch, haben durch Corona schon eine ganze Menge erlebt. Wir wissen, wie sich das anfühlt. Ja, ich glaube, da draußen gibt's aktuell sehr, sehr viele Leute, auch so Solo-Selbstständige und so. Ich meine, wir haben ein Heer von Solo-Selbstständigen, die an dem Punkt noch nie waren. Die sind vielleicht genau in Corona in diese Phase reingekommen, wo es super geklappt hat. Viele haben dann überlegt, ja, okay, sind denn gerade an dieser Schwelle zur Agentur gewesen und merken, okay, jetzt fängt es an zu kriseln. Und ich glaube, da wird noch ein Riesenbedarf entstehen von Leuten, die da Fragezeichen haben. Weil am Ende, ich meine, wir beide haben das sicherlich schon gelernt, hat man rausgehört. Wir wissen jetzt im Extremfall, an wen wir uns wenden können, haben vielleicht so ein Basisraster im Kopf, wonach wir handeln. Aber das Schlimmste im Leben ist ja, wenn du das nicht hast. Und unter Corona war das die Hölle. Oh ja. Diese Ungewissheit, wie geht's denn jetzt weiter? Das hat mich ja wahnsinnig gemacht. Und so keine Handlungsalternative zu haben. Und ich hoffe einfach, dass unser Talk jetzt hier im Podcast, wenn auch später vielleicht nochmal andere zuhören, dazu führt, dass so ein paar Orientierungsmuster da sind. Und ich biete sowieso in dem Podcast immer an und ich glaube, ich kann da auch für dich sprechen. Die Verlinkung packe ich ja in den Podcast rein, dass wenn irgendeiner da draußen ein Problem hat und also wir können eure Probleme nicht lösen, aber wir können vielleicht eine Hilfestellung Erfahrung geben. Teilen. Damit man nicht völlig damit man nicht einfach an diesem Thema verbrennt, weil das ist, also wenn ich was gelernt habe, ist Unternehmertum kann mega einsam sein.
Das ist ein sehr, sehr guter Satz, definitiv. Und ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, die Brücke dazu zu schlagen, dass man auch offen für Gespräche ist und gegenseitig sich unterstützt und Erfahrungswerte austauscht, das ist etwas, das habe ich das Gefühl, es wird langsam mehr. Leute rücken dann mehr zusammen und das habe ich mir schon immer gewünscht, was das angeht, schon immer so gepolt. Schon lange, bevor es dann auch schlechter lief. Und ich glaube, das ist einfach nur was sehr Positives. Und ich hoffe, dass da Leute sich auch ein Beispiel dran nehmen. Mhm. Danke dir für die Einladung.
Lieben Dank, Dennis. Also ich kann mich nur wiederholen. Und wir hören uns bestimmt bald wieder, mein Lieber. Tschüssi.